wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling.
Eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges.
Aber es hat sicher Stoff dahinter.
Unser sportlicher Stammtisch.
Wieder Gänsehaut, voll geil.
Mittendrin steht nur der Ball.
Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und wie Sie sicher schon bemerkt haben, starten wir wieder eine kleine Serie. Eine Serie, die an eine der denkwürdigsten Episoden der Linzer Eishockey-Geschichte erinnern soll. Eine Serie, die die wahrscheinlich legendärste einzelne Playoff-Serie der Blackwings behandelt und sie zurück in Erinnerung ruft. Bis heute ist sie unerreicht. Jedes einzelne Spiel war ein Mosaikstein für die Ewigkeit. Die Rede ist natürlich von der Halbfinalserie im Jahr 2010 zwischen den Vienna Capitals und den Black Wings. Und genau heute, 15 Jahre nach dem Tag, an dem diese Serie eine Wendung genommen hat und der sogenannte Resweep begonnen hat, sitzen wir mit zwei Mitverantwortlichen von damals gegenüber. Wir wollen ein bisschen beleuchten, wie es zu diesem Rückstand kommen konnte, und was die Wende gebracht hat. Was in Spiel 4, das heute vor 15 Jahren in Linz gespielt wurde, anders gelaufen ist als in den drei Spielen davor. Und herzlichen Dank zuerst einmal fürs Dabeisein, Robert Lukas und Philipp Lukas.
Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Bevor wir starten, gibt es wieder einen Hinweis. Dieser Rückblick in das Jahr 2010 ist unterstützt durch Livest. Livest war damals Hauptsponsor der Black Wings und ist mittlerweile seit Jahren und Jahrzehnten durch das Sponsoring der Eishockeyakademie, der Landesligen und vielen weiteren Eishockeyvereinen ein treuer Partner des Eishockeysports in Oberösterreich. Und genau solche Partner braucht es, um den besten Sport dieser Welt ausüben zu können. Im Namen der Oberösterreichischen Nachrichten sagen wir ein herzliches Danke für die Kooperation. Philipp, klären wir einmal die Begrifflichkeit auf. Was versteht man denn unter einem Resweep?
Ich höre das auch zum ersten Mal, Markus.
Wirklich?
Ja, Resweep. Er kommt ja nicht so oft zustande, wahrscheinlich deswegen. Aber ja, du hast das angesprochen, wir waren 3-0 zurück in dieser Serie und haben die Serie dann noch drehen können. Also, glaube ich, sprechen wir alle von demselben Resweep.
Wir sprechen definitiv von demselben. Die Begrifflichkeit kommt von Reverse Sweep. Das bedeutet im Prinzip nichts anderes als umkehren oder umdrehen und kommt aus dem Englischen. Ich habe dann die Google-Definition herausgesucht und es bedeutet, das Aufholen, im sportlichen Sinn, das Aufholen eines, Vorsicht, das ist wortwörtlich, beinahe tödlichen Rückstands in einer Playoff-Serie. Das trifft es eigentlich relativ gut, kommt nicht so oft vor, in der NHL bisher viermal. Es gibt ein paar Fälle in der Schweiz, Slowakei, Tschechien und in den nordamerikanischen Minor Leagues. In Österreich ist uns kein anderer Fall bekannt. Bob, was bedeutet das? Es ist was Einmaliges, oder? Kannst du an irgendeinen anderen Fall in Österreich erinnern?
Nein, sicher nicht. Also du hast mich gestern angerufen und wir haben kurz drüber geredet und ich habe das dann wieder versucht, Revue passieren zu lassen und es ist was Außergewöhnliches und es müssen auch außergewöhnliche Sachen passieren, dass sowas überhaupt gelingt und ich kann nur in die Playoff-Serien, die ich danach gespielt habe, nur ein bisschen sagen, es war immer so, wie, selbst wenn wir 3-0 geführt haben in einer Serie, was jetzt nicht so oft passiert ist, habe ich trotzdem immer gedacht, okay, einmal hat der Gott so runtergeschaut auf uns, hoffentlich passiert uns das nicht in dieser Serie selber. Aber es ist halt wirklich sowas Außergewöhnliches und es muss so viel zusammenpassen und zusammenfallen, dass so eine Serie gelingt. Ja, ich habe jetzt ganz laut, wenn ich drüber rede und das ist auch ein cooles Gefühl. Ja, es ist sicher ein Meilenstein und ein Höhepunkt in unserer Karriere gewesen.
Dazu kommen wir noch, gehen wir noch ein bisschen zurück. Linz hat den Grunddurchgang auf Platz 4 beendet, einen Platz hinter den Capitals. Erster wurde, nur für die Statistiker unter den Hörern, Graz. Die sind aber im Viertelfinale gegen den 8. Zagreb rausgeflogen, ihr nicht. Wien hat sich gegen Fehervar 4-1 durchgesetzt, ihr gegen den VSV ebenfalls 4-1. Und dann kommt es zu dieser Halbfinalserie. Halbfinalserien oder speziell generell Serien gegen Wien War das für euch als gebürtige Wiener was Besonderes?
Auf jeden Fall. Also für mich war es auch so, ich habe ja auch in Wien einen Meistertitel holen dürfen, 5 Jahre davor und war auch nochmal 3 Jahre davor noch einmal in Wien. Es war natürlich umso brisanter, das Duell. Und ich glaube, zu dieser Zeit war Caps gegen Linz auch mit die größte Rivalität. Natürlich haben wir mit den Schlümpfen immer große Rivalität gehabt und dann später gegen Bozen. Aber ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt wir und Wien so richtig, das war so ein richtiger, die hassen sie. Und das hat super passt. Ja, es war einfach nur geil. Ja,
ja, Phil?
Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich spreche auch heute noch vor meiner Mannschaft über das, dass das immer einen gewissen Derby-Charakter hat. Ich glaube, dass man das immer auch heutzutage noch spürt. Ja, das hat mit den Fangemeinschaften auch zu tun, ja, dass die Distanz natürlich keine große ist und dass beide sich schon seit mehreren Jahren sage ich mal, bekämpfen, aber Konkurrenten sind. Und so hat sich das, glaube ich, aufgebaut. Aber ich glaube, ich stimme da im Bob zu. Zu der damaligen Zeit war das definitiv eine Rivalität, die auch spürbar war. Und dann möchte ich schon sagen, dass ich weiß nicht, ob Wien zu favorisieren war, aber Wien hat eine sehr, sehr gute Mannschaft gehabt. Und das waren schon bewusst. Und dass sie dann eigentlich auch irgendwo, was man sagen muss, klar die bessere Mannschaft waren in den ersten 3 Spielen und extrem viel vom Spiel tragen haben können und Momentum gewinnen haben können. Und hat die Aufgabe natürlich nicht erleichtert. Ja.
Was hat die Wiener Mannschaft damals ausgezeichnet? Was hat sie ausgemacht? War es die Härte, die ein Benoit Graton als Leader auf dem Eis gehabt hat? War es der Raffi Rotter, der aufgeblüht ist als Scorer in diesen, speziell in dieser Serie? Waren es die anderen zumeist frankokanadischen Legios, die man gehabt hat bei Wien? Oder was hat die Wiener ausgezeichnet?
Also, wenn ich da jetzt weil ich mir vor kurzem jetzt einmal die DVD angeschaut, ich habe die, glaube ich, wie lange ist es her?
15 Jahre.
Wahnsinn. Nicht einmal angeschaut, ich habe es daheim liegen gehabt und dann haben wir es uns angeschaut. Der Marc hat es mitgebracht nach Asiago und da haben wir nur gezeigt beim Heimfahren. Haben wir es uns angeschaut und weil ich nicht sonderlich gut bin, damit mich an so Sachen zu erinnern. Aber der Raffi Rotter war definitiv ein Gamebreaker auf ihrer Seite und die Linie, die sie gehabt haben mit Grado, was Le Beau und Rotter. War eine sehr, sehr gefährliche und sehr effektive. Darf die Rodmann-Brüder nicht vergessen. Und sie hatten, ich würde sagen, sie hatten wirklich gute Einzelspieler, die dann auch ihren Platz oder ihre Verantwortung gefunden haben in dem Kollektiv. Und das war, ich sage es noch einmal, es war eine sehr, sehr starke Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft. Und was man hervorheben muss, ist, dass der Raphael Rotter der Serie sicher seinen Stempel aufgedrückt hat und dort ein sehr dynamischer Spieler für die Wiener war.
Bob, Zustimmung?
Absolut, also ich kann mich da nur anschließen und normalerweise sagt man ja, es ist das Gesamtpaket. Ich glaube, dass bei uns ein bisschen das Gesamtpaket war und wie der Phil gesagt hat, es waren bei ihnen definitiv die stärkeren Einzelspieler und die haben am Anfang der Serie auch ihren Stempel dieser Serie aufdrücken können. Reden wir einfach darüber, wie wir sie dann entschärft haben, die Jungs.
Zuerst müssen wir mal 0-3 in Rückstand kriegen. erstes Spiel, es war ein 0-4 in Wien. Da geht man wie ein geprügelter Hund wahrscheinlich vom Eis, oder?
Absolut. Absolut. Also Spiel 1 und auch Spiel 2, glaube ich, da war meiner Meinung nach nichts zum Holen für uns. Ja, ich will nicht vorgreifen, aber in Spiel 3 war das erste Spiel, wo ich habe mit Andi Judex immer so eine Fahrgemeinschaft gehabt, wo wir noch nach den Spielen immer heimgefahren sind. Sind wir im Dompark in der Garage aus dem Auto ausgestiegen und der Tudel war ziemlich niedergeschlagen. Ich gesagt, 3-0 gegen die Wiener. Ja, weil er ist auch ein Wiener. Ja. Und ich habe Tudel gesagt, Tudel, du kannst mich jetzt auslachen und alles, aber ich glaube, wir können das noch dran. Ja, und das ist jetzt nicht einmal irgendwie erfunden oder sowas. Das war wirklich so. Dass es dann wirklich so gekommen ist, ist natürlich, wie gesagt, da muss so viel zusammenkommen und auch der Gegner mitspielen. Aber in den ersten 2 Spielen war für uns definitiv nicht viel zum Holen und da war Wien definitiv die gar bessere Mannschaft.
Decken sich die Erinnerungen?
Ja, 100%. Ich kann mich nur an sehr, sehr viel erinnern. Sie waren extrem stark im Scheibenbesitz in der offensiven Zone. Wir haben sehr viel verteidigen müssen und haben dementsprechend auch relativ wenig Offensive kreieren können dementsprechend. Und ihre Special Teams oder ihr Powerplay war natürlich auch etwas, was sehr, sehr, sehr gefährlich war. Somit waren wir sehr, sehr viel unter Druck und sehr viel verteidigen und haben sehr wenig nach vorne generieren können. Also in den ersten 3 Spielen war das schon, ich kann mich jetzt wenig an die Details erinnern, muss ich ehrlich sagen, in den einzelnen Spielen. Ich könnte nicht einmal die Antwort auf die Resultate geben. Aber was ich mir erinnern kann, ist, dass es auch definitiv für mich individuell nicht meine Serie war. Also ich habe sehr, sehr Schwierigkeiten gehabt, mein Spiel zu finden. War nicht happy mit meiner Leistung, mit meiner Performance über die ganze Serie. Und nichtsdestotrotz blicken wir jetzt zurück auf etwas, was natürlich uns immer in Erinnerung bleiben wird. Aber das ist was ich mich mehr erinnern kann, statt an Details. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Punkt gehabt habe. Das war schwierig für mich, das kann ich mir erinnern.
Mit wem hast du in der Linie gespielt? Du warst beim Pat Leahy?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe mir jetzt gerade die DVD angeschaut und dann war es unterschiedlich. Ja.
Es sind ja Vorspiel 4 sind Linienumstellungen durchgeführt worden. Aber hast du nur Erinnerungen, mit wem?
Ja, ich glaube, dass ich einen Großteil der Saison mit Paddy und mit Baumi gespielt habe, dass das eine Linie war. Aber du hast recht, da waren Umstellungen. Und welche das dann waren, dann weiß ich eben auch nicht, weil ich weiß, dass der Paddy dann mit dem Schiersi gespielt hat, zum Teil auch, und mit dem Perls. Aber wirklich, ich bin da der Falsche. Ich kann mich da so an die einzelnen Details gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, dass wir super Typen gehabt haben. Das unterschreibe ich heute. Und die Namen, die ich jetzt genannt habe, das waren mit unseren Ösis natürlich auch, das waren super Charaktere und super Typen, mit denen man natürlich dann auch Verbindungen aufgebaut hat oder Beziehungen aufgebaut hat. Dann nehme ich einen Richie Pronilla noch dazu. Ich vergiss jetzt da natürlich ein paar, aber meine gibt es in einem Markus Matthias, ein Top-Typ, nicht nur Top-Spieler.
Ja. Da müssen wir den Casey aber auch herausheben. Also möge er in Frena ruhen, den darf man nicht außer Acht lassen, weil natürlich haben wir sehr viele gute Typen in der Mannschaft gehabt, aber auch der Trainer war eigentlich ein cooler Typ und das hat dann sozusagen, das war das fehlende oder das letzte Puzzlestück, was zu einer solchen Mannschaft dann auch dazu gehört. Es war eine sehr, sehr traurige Nachricht, wie ich das vor ein paar Monaten gelesen habe. Aber er gehört definitiv dazu und hat auch einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass wir dieses Wunder von Linz überhaupt schaffen konnten.
Du hast jetzt den Trainer Kim Collins angesprochen. Man hat geschrieben damals, ich habe damals das selber noch nicht mitgeschrieben, aber man hat damals geschrieben, ihr habt in den ersten beiden Spielen Beton angerührt vor Alex Westlund. War die Taktik defensiver ausgelegt als in der Saison davor? Oder wollte man so Wien knacken oder ist es eher passiert?
Also ich glaube, wir waren halt dann sehr, sehr überrascht von der Dominanz von Wien. Also du versuchst in einem Playoff-Spiel ja immer dein Spiel dem Gegner aufzuzwingen und das ist uns einfach nicht gelungen. Das ist uns, glaube ich, auch nicht über den Rest der Serie so gelungen. Es ist dann ein bisschen besser gewesen, aber am Anfang der Serie war es einfach so, dass Wien uns überrollt hat. Ja, und da kann man dann sagen, ja, wir haben Beton angerührt, ja, wir sind einfach nicht aus dem Drittel rausgekommen. Ja, und da kann man reden von Catenaccio und wir haben das taktisch so gespielt. Nein, haben wir nicht. Du willst natürlich eher in des Gegners Drittel spielen als in dem eigenen. Nur Wien hat das einfach so gut gemacht in den ersten Spielen, dass wir da zu kämpfen hatten, aus dem eigenen Drittel zu kommen.
Mhm. Kim Collins, wir haben schon gehört, am 30. Oktober des Vorjahres im Alter von 62 Jahren leider verstorben. Gehen wir einen Schritt weiter in der Serie. Auf die 0-4 Niederlage zu Beginn folgte eine 1-3 Niederlage daheim in Linz. Gehen wir natürlich zweite Niederlage, aber was dann schon auffällig ist, und da hattet ihr im Verlauf der Saison davor nicht wirklich Probleme. Ein Tor aus zwei Spielen ist zu wenig, um Spiele zu gewinnen, in den meisten, allermeisten Fällen, auch im Playoff. War das erklärbar? War das der Punkt, an dem man arbeiten musste?
Ich glaube, wir haben es im Vorfeld eh schon angesprochen, dass wir Probleme hatten, Offensive zu generieren, weil wir sehr viel unter Druck waren, und so kommt es halt natürlich dann zu solchen Ergebnissen. Das war jetzt nicht uns abzusprechen, dass wir nicht wollten oder nicht versuchten. Aber der Bob hat es vorher auch angesprochen, dass Wien klar das Spiel bestimmt hat. Ich denke, mit 3-1 waren wir wahrscheinlich noch gut bedient, weil wir einfach sehr viel verteidigen haben müssen, und somit habe ich schon Schlimmeres erlebt als zwei Spiele und ein Tor. Aber natürlich in den Playoffs wird es schwer, so ein Spiel zu gewinnen. Ja.
Mhm. Bob, wart ihr überstrapaziert in der Defensive? Hat es von hinten heraus nicht der Aufbau einfach nicht?
Ist zu lang her, dass ich jetzt anfange, irgendwelche Details zu erzählen, aber ich kann da versichern, dass es eine sehr, sehr frustrierende Woche für uns war, die ersten drei Spiele. Und wie gesagt, du willst ja im Playoff dein Spiel spielen und sozusagen den Gegner dazu zwingen, etwas anderes zu machen, und es war genau umgekehrt. Ja, der Gegner hat uns sozusagen das aufgezwungen und hat uns gezwungen, irgendwelche zu improvisieren. Und zu improvisieren heißt immer, etwas zu machen, was du jetzt nicht die ganze Zeit trainierst. Und das heißt, in dem bist du nicht ganz so gut. Und dieses Schachspiel, wenn man es jetzt so nennen mag, das hat Wien definitiv für sich entschieden. Und das ist für unser Eins und für mich im Speziellen sehr, sehr frustrierend, weil ich eigentlich einer bin, der immer schaut, dass, oder als Spieler zumindest, schaut er zumindest physisch, ja, bin ich oben auf. Und das war in der Situation, warum auch immer, nicht der Fall. Ja, es hat dann halt einen Funken gebraucht oder wahrscheinlich mehrere, um dieses Ungleichgewicht zu unseren Gunsten umzuändern.
Es wäre in Spiel 3 in Wien schon fast geglückt. Letztlich hat man, ihr wart in Führung, das erste Mal in dieser Serie, und ihr hattet bei der 4-5 Niederlage, was wirklich, wart ihr dicht dran, oder das erste Mal in dieser Serie dicht dran. Wie ist dieses Spiel in Erinnerung gewesen? War man froh über den Schritt nach vorne, oder war man eher frustriert, weil es dann 0-3 in der Serie gestanden ist?
Also ich bin kurz, Phil, und dann darfst du, aber wie gesagt, also das war echt so, ich bin im Bus gesessen und habe mir die ganze Zeit gedacht, das kann noch nicht aus sein. Und wie gesagt, ich habe das im Schul dann gesagt, und ihr könnt es mir alle für blöd halten, aber es war damals echt so, ich habe in meinem Kopf drin, und wenn ich was in meinem Kopf drinnen habe, dann kannst du dir vorstellen, dass das nicht so schnell wieder rauskommt. Dann war es echt so, dass ich gesagt habe, wir haben tatsächlich noch eine Chance. Ihr könnt es mir alle für dumm verkaufen und verrückt halten, aber wir haben noch eine Chance. Und mit dem Gefühl bin ich dann auch an dem Abend oder spät nachts dann ins Bett gegangen, ja, und in der Früh wieder in die Halle gegangen.
Ich kann mein Spiel selber überhaupt nicht erinnern. Ich möchte es nicht nochmal betonen, dass es nicht meine Serie war und ich nicht sonderlich viel habe beitragen können zum Scoreboard. Das war für mich persönlich frustrierend, natürlich auch frustrierend, dass ich im Kollektiv nicht mehr habe helfen können, aber wenn du mir das Ergebnis jetzt so nennst, ja, dann die ersten zwei Spiele waren dann ganz klar, wir haben es angesprochen, da war viel Frustration hier, weil wir nicht viel haben generieren können nach vorne, haben auch dementsprechend keine Tore erzielt. Wien hat nicht nur das Spiel bestimmt, aber Momentum gehabt und dementsprechend ist auch ihr Selbstvertrauen immer mehr gewachsen und Selbstvertrauen macht sich dann immer so bemerkbar, dass eine Mannschaft einfach viel mehr Energie hat. Die Beine sind leichter, man spielt man spielt sich's einfach leichter, alles ist viel flüssiger. Ja. Das Positive, wenn ich das Ergebnis höre und wie ich jetzt meine Story schreibe oder schreiben würde, ist erstens einmal, weil es ein Ein-Tore-Spiel auswärts und wir haben 4 Tore erzielt. Und 4 Tore zu erzielen, war für uns ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, wir haben einen Weg gefunden, nach vorne mehr zu generieren. Das Schwierigste im Eishockey, über das wir ständig sprechen mit unserer Mannschaft auch, ist Konstanz. Konstanz zu finden, wenn die Dinge gut laufen, und Konstanz in der eigenen Spielweise zu behalten. Das hat sehr viel mit Disziplin zu tun, mit Selbstverantwortung. Und das sind einfach, ich denke, dass in so einer Serie es wirklich, wie der Bob gesagt hat, es braucht einen Funken, es braucht einen Play, es braucht einen Check, es braucht einen geblockten Schuss, dass das Spiel komplett drehen kann und somit auch die Serie drehen kann. Und die Hoffnung, denke ich, haben wir nie verloren. Wir haben nie den Glauben dran verloren, auch wenn es schwierig war. Das muss man schon sagen. Wenn man in dieser Woche nicht viel, von denen umsetzen kann, was man sich vorstellt und man teilweise sogar spürt, der Gegner ist besser als wir, ist es schwierig, sich daran festzuhalten, dass hier sehr wohl die Chance besteht, dass der nächste Wechsel kann alles ändern. Und diese Erfahrungen sind wir jetzt glücklich, dass wir da sitzen, dass wir die haben machen können, weil die so wichtig sind jetzt für unsere Funktionen als Coaches, weil das ist etwas, was wir weitergeben können. Und in diesem Spiel, ich kann mich an nichts erinnern, ich weiß nicht einmal, wer die Tore geschossen hat bei uns oder wer bei Ihnen die Tore geschossen hat. Aber wir haben 4 Tore erzielt im Spiel 3 und das hat uns definitiv Hoffnung gegeben für Spiel 4 zu Hause.
Spiel 4 war dann eigentlich wieder ein Low-Scoring-Game. Bevor wir dazu kommen, es ist, im Nachhinein wissen wir jetzt natürlich, die Wende ist passiert. Das weiß man in dem Moment natürlich nicht. Was habt ihr gemacht, dass diese Wende in der Serie gelingt?
Aber spricht den Fisch
schon. Noch nicht.
Die Fischgeschichte kenne ich, aber nochmal, ich kann mich jetzt nicht an eine taktische Anpassung erinnern.
Aber war es ruhig in der Kabine? Oder war es hitzig? Oder wie kann man sich das beschreiben?
Es war nicht hitzig und ich sage es nochmal, ich habe mir jetzt gerade erst wieder die DVD angeschaut. Ich habe ein Interview gesehen vom Oberkofler, vom Bob, glaube ich, und vom Marc Sütsch. Wir haben alle dasselbe gesagt. Wir haben eine Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen und das ist das Einzige, was zählt. Wir werden nicht eine Serie gewinnen, aber wir müssen ein Spiel gewinnen, damit wir im Rennen bleiben. Und ich glaube, dass da alle hundertprozentig auf das fokussiert waren und noch einmal angesprochen den Glauben daran hatten, dass wir das Spiel gewinnen können. Und ich glaube, das war die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt dazu kommen kann. Ich denke schon, dass, ohne jetzt vorzugreifen, was du jetzt dann in den nächsten paar Spielen ansprechen wirst, aber Wien hat schon mitgeholfen. Also die haben schon dann Fehler angefangen, die haben angefangen, Fehler zu machen, aus welchem Grund auch immer, über das ich jetzt nicht urteilen will. Und das hat uns natürlich eventuell Selbstvertrauen oder Momentum, Möglichkeiten gebracht. Und ich habe es angesprochen, der nächste Shift kann alles drehen. Und der Glaube war nie weg bei uns.
Die Legende will es so. Ich bin jetzt, du hast eigentlich alles gesagt, die Legende will es so, dass ausgerechnet ein stinkender schwedischer Fisch diese Wende mit befeuert haben soll. Markus Mathiasson hat uns diese, es war ja eine öffentlich zugängliche Geschichte damals schon, und wir haben mit dem Herrn Mathiasson gesprochen. Thanks for joining us and thanks for participating in the podcast series. Can you explain us what happened with Surströmming?
Yeah, I can try to, if I recall. It's a long time ago, no, but we were down 3-0. We didn't play well at all. No energy. It looked like we were going to lose 4-0, to be honest. And a couple of weeks before that, we on the bus, Mark Sooks, were talking about food that stinks and is bad. And he asked me about the Swedish Surströmming. And I said, yeah, it's really bad. And then I was home and visiting Sweden. So I brought a can of that. So thinking after the season, we should open it and just for them to try. But then at that moment, we had such a low energy. So I went into Coach Collins, rest in peace, and asked if I could get 10 minutes before the practice just to maybe make a little fun thing of it, just to ease up the energy and get the guys to think of something else, put a smile on their face, to be honest. So, opened up the can in the locker room. And for those people who has been close to that, it is bad. And I basically said, everybody says it's impossible to turn three games deficit and win. But I guarantee you, if everybody can come up here, take a bite and chew it, I think we can win 4 games. Because if we can do this, nothing is impossible. And then, as soon as I was done saying that, Coach Collins came from his room, went to the can, took a fish, and took a big bite, and he said, let's go, boys. After that, yeah, guys went up. They had a little bite. I think some of them puked, but put a little smile on their face. And to be honest, I think that actually helped us just to relax a little bit.
Die Frage aller Fragen, habt ihr zwar gekostet?
Ich hab gekostet.
Du hast als Kapitän wahrscheinlich müssen.
Ja. Müssen dann mal sterben, Kosten sind tot, aber es war, glaube ich, es war so eine
Grenzerfahrung?
Nein, aber es war so eine Initiative, die sich das irgendwo für mich verdient hat. Let's do it. Ja, selten so was Grausliches gegessen in meinem Leben und ich weiß nicht, ob der Geschmack so schlimm war wie der Geruch. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, es war mehr der Geruch, der so grenzwertig war. Aber ja, Arme geschlungen und soweit ich mich erinnern kann, war es so, wenn du es runterbringst, dann kannst du alles schaffen, so auf die Art. Und ja, yeah, let's do it und gehen wir. Ja, und hat uns wahrscheinlich dann trotzdem wieder irgendwas gegeben, wo wir uns alle gemeinsam dann festhalten können und jetzt haben wir 15 Jahre später immer noch eine Geschichte drüber. Ja? Also ja, solche Dinge können schon etwas bewirken.
Pop, hast du auch gekostet?
Nein, ich habe nicht gekostet. So leid es mir tut und jetzt 15 Jahre später muss ich auch sagen, ich war ein strange dude und das wissen eh alle. Ich habe da dem damals nicht so viel abgewinnen können, weil ich einfach gesagt, wir spielen gewinnen. Der Fisch, der wird das nicht ändern. Ja. Aber natürlich, wenn man erfahrener wird, wenn man älter wird, man macht sich Gedanken über Sachen. Und ja, rein vom sag ich mal, von der Teamdynamik her ist das natürlich schon was ein Team mehr zusammenschweißt und an etwas glauben lässt. Manche Coaches sagen, ja, wisst ihr was, geht euch heute ansaufen und morgen wird alles gut. Und so, das war natürlich eine Idee von Markus damals, den Fisch zu bringen, was im Nachhinein gesehen ein richtig cooler Zug war und wirklich so was Besonderes halt ist. Und wir haben auch gesagt, es braucht mehrere besondere Sachen, um einen Resweep zu schaffen. Und das war vielleicht ein Teil davon, hat es jetzt die Spiele für uns gewonnen, Tore für uns geschossen? Wahrscheinlich nicht, aber die Spieler, die das gebraucht haben, die haben trotzdem wieder etwas gekriegt, wo sie sagen, ja, hey, jetzt haben wir das geschafft, dann schaffen wir das auch. Ja, ich habe für meinen Teil damals das nicht gebraucht, aber muss schon dazu sagen, dass wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre es wahrscheinlich cool gewesen, sich der gesamten Mannschaft, wenn alle das gegessen haben, anzuschließen und sozusagen da auch Teil der Mannschaft zu sein.
Es hat natürlich eine gewisse Symbolik. Spiel 4, Do or Die, Dienstag, 16. März 2010. Wie hoch ist die Anspannung vor so einer Partie?
Nochmal. Ich glaube, ich kann mir meine Emotionen, die kann ich jetzt schwer wiedergeben, wie die vor 15 Jahren waren.
Ja, aber du hast ja als Kapitän
aber ich habe immer Emotionen. In allem, was ich tue, habe ich Emotionen. Ich habe jetzt, wenn ich auf der Bank stehe, Emotionen vor jedem Spiel. Auch 48 Grunddurchgangsspiele. Da kommt, und natürlich in den Playoffs wahrscheinlich umso mehr. Das ist ja irgendwo das Schöne, weil das zeigt, dass uns das wichtig ist. Das zeigt, dass das eine Bedeutung hat für uns und für, dass wir eine Verpflichtung spüren. Oder Verpflichtung, weiß ich jetzt nicht, aber eine Verbundenheit zu dem, der neben uns sitzt, der mit uns im selben Raum sitzt. Und das ist das, was es so wichtig macht für uns. Oder was uns diese Emotionen bringt, weil wir einfach wollen, dass wir in dem Moment unser Bestes abrufen können. Und das ist ja was Schönes. Es wäre ja nichts schlimmer, als dort hingehen, es war der Wurscht und du gehst rein und hast keinen Heartbeat. Das wäre tragisch. Und so kann man auch nicht Eishockey spielen. Wir reden ständig über das, dass wir emotional involviert sein müssen in das Ganze. Deswegen ist es so wichtig, dass es einen Teamgeist gibt, dass uns der neben uns sitzt, wichtig ist. Weil es wird dann sehr, sehr schwierig für die, dass du nicht alles gibst für den. Und deswegen behaupte ich jetzt, ohne mich hundertprozentig erinnern zu können, dass ich definitiv nervös war vor dem Spiel, dass ich angespannt war und dass ich all diese Emotionen, die einen teilweise sogar nicht schlafen lassen, aber die dich auch zu Höchstleistungen treiben, habe ich definitiv alle verspürt.
Was habt ihr an diesem Tag besser gemacht als in den 3 Spielen davor?
Wir haben nur ein Tor bekommen.
Eins mehr als der Gegner gemacht, war die Klassiker.
Der Gegner hat im ersten Spiel 4, im zweiten Spiel 3 und im dritten Spiel 5 Tore geschossen und wir haben sie bei einem Tor gehalten. Und dann hast du in einem Playoff-Spiel immer die Chance zu gewinnen. Ich möchte nochmal zurück zum Phil und zu der Frage vorhin. Ist eine interessante Frage, weil natürlich würdest du jetzt gern hören von uns, ja, das war ein besonderes Spiel und wir haben alle zappelt und so weiter und so fort. Aber was der Phil, glaube ich, versucht hat zu sagen, ist, dass Leute wie wir so kompetitiv sind in jedem einzelnen Spiel und nicht in Spiel 7, nicht in Spiel 4, sondern wir sind so angespannt, weil wir eben jedes Spiel, und das ist was ich sozusagen jedem weitergeben möchte, jedes Spiel, ich meine, das hört sich jetzt blöd an, als wäre es Spiel 7, als wäre es dein letztes. Und das geht ein bisschen unter heutzutage, weil man so viele Spiele spielt und man sagt, ja, okay, das können wir ausschütten. Nein, es gibt kein Spiel zum Ausschütten, weil du weißt nicht, ob das nicht vielleicht dein letztes Spiel sein wird, beziehungsweise ob es nicht vielleicht das entscheidende Spiel ist für deine Karriere, für die Saison und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, das, was der Phil da auch sagen wollte. Das heißt, wenn man diese emotionale Verbundenheit zu diesem Spiel, zu diesem Wechsel immer beibehält, dann ist es auch leichter, die Anspannung in so einem Entscheidungsspiel ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Also sozusagen, man ist halt dann nicht mehr so nervös. Ja, bei vielen ist dann so, oh, jetzt geht's ja um alles. Es geht um alles, aber weißt du was, in jedem Spiel geht's um alles. Und wenn du den Gedankengang in deinem Kopf hast, dann wird's ein bisschen normaler.
Woran erinnerst du dich?
Bei Spiel 4?
Ja.
Naja, ich erinnere mich, dass wir 1-0 hinten waren, nach dem zweiten Drittel.
Genau.
Und erinnere mich, dass in der Kabine was kaputt geworden ist.
Okay, was ist kaputt geworden?
Der Mistkübel ist zerstört worden.
Okay.
Es war mutwillig, es war nicht unabsichtlich.
Okay.
Aber ich kann dazu sagen, dass der Mistkübel einen Tag später wieder in der Kabine gestanden ist. Ich habe einen neuen gekauft.
Hat der E-Mikrofon, hat der Täter die 55 getragen. War es zu dem Zeitpunkt schlecht, euer Spiel? Oder ist es erst danach so richtig in die Gänge gekommen? Oder war die Partie generell schon insgesamt besser? Wenn man natürlich nur ein Gegentor in 40 Minuten kassiert, kann man sagen, ja.
Der Phil soll das dann analysieren. Ich gehe nur von mir aus. Ich bin mit einem Gedanken in das Spiel gegangen und der Gedanke war, wir biegen das jetzt. Und wenn du nach zwei Drittel 1-0 hinten bist, dann hast du nur mehr 20 Minuten sozusagen. Und das klingt dann nicht so, als würden wir das biegen. Ja, natürlich hast du die Chance und alles. Aber mein Plan für dieses Spiel in Gedanken war ein anderer und deswegen war ich nicht happy.
Und
das habe ich zum Ausdruck bringen müssen.
Falls sich die Hörer einfach nicht reinversetzen können, ihr wart 20 Minuten davon entfernt, dass die Saison beendet war. Diese Serie hätte nie gedreht werden können. Und ich glaube, deswegen ist es dann nur allzu verständlich, dass man sagt, okay, da müssen dann die Emotionen halt einfach auch eben raus.
Ja, wie gesagt, das ist ja die Erwartungshaltung, mit der man auch in so ein Spiel reingeht. Ja, du kannst damit, es gibt vielleicht Spieler, die sagen, ja, 3-0 hinten gegen Wien, wir haben null Chance und ja, spielen wir es einfach zu Ende. Das war aber nicht der Fall. Ja, und es war wieder, wie der Phil auch vorhin schon erwähnt hat, es war bei den meisten von uns nicht der Fall. Wir hatten das Gefühl, und wir haben ja den verdammten Fisch gefressen, ja, wir biegen das noch. Zumindest dieses eine Spiel. Wir wollen dieses eine Spiel jetzt gewinnen. Und ja, es ist nicht so gelaufen, wie jetzt ich persönlich mir das gewünscht habe. Und ja, dann hat halt irgendwas büßen müssen. Ja, Gott sei Dank hat kein Spieler etwas davon getragen. Und wie gesagt, der Mistkübel wurde ersetzt. Ja, und der Gertl hat uns dann Gott sei Dank im dritten Drittel auch erlöst.
Gerd Gruber, 53. Minute, 1-1. Das Spiel geht in die Overtime.
Ich krieg Ganselhaut, wenn ich nur drüber nachdenke, wie der Gertl den einen kann. Das ist so geil.
Ja, aber wie viel Ganselhaut ist dann dabei, wenn der Martin Graber-Meyer da oben fährt?
Ja, das war dann Icing on the Cake, wie der Greg Host sagt. Aber dieser Ausgleich, das war ja... Ja, jetzt habe ich den Mistkübel nicht umsonst hingemacht. Wir leben noch. Jetzt geht's los. Gehen wir. Ja, das war so ein bisschen das Gefühl auf der Bank. Ja, ich glaube, keiner hat lauter geschrien bei dem Tor wie ich. Ja, und ich glaube, wir wissen, wie laut das Linzer Publikum ist.
Es ist wirklich losgegangen. Martin Graber-Meyer, wie gesagt, hat in Overtime dann zum 2-1 getroffen. Zu diesem Tor hat Michi Meyer eine gute Geschichte, hat er mir schon am Telefon erzählt und das werden wir dann in der nächsten Folge...
Er war frei, oder?
Er wäre frei gewesen, ja.
Ich glaube, die Haut hätte er in 1000 Jahren nicht gekriegt.
Der Martin Graber-Meyer hat andere Pläne gehabt und hat alles richtig
gemacht. Guter Plan.
Ja, guter Plan. Ja. Wir reden jetzt über den ersten Part dieser Wende. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie es funktioniert hat, diese Serie einmal zumindest ein Spiel davon zu gewinnen und die Wende einzuleiten. Wie präsent ist, wenn wir jetzt über den gesamten Resweep reden, über die gesamte Serie als Ganzes, wie präsent ist es auch heute noch? Du hast gesagt, du sprichst oder ihr beide sprecht auch vor den Mannschaften darüber, dass das etwas, das man nie aufgeben soll und dass man, dass das, also es ist nach wie vor präsent, oder?
Naja, bin überzeugt davon, dass es gibt ja ein Sprichwort in Englisch, can't put a price on experience, und das hat schon viel Wahres. Solche Erfahrungen sind so viel wert, weil man eben die angesprochenen Emotionen durchlebt hat, die Höhen und Tiefen durchlebt hat und nicht immer natürlich mit dem positiven Resultat rauskommt, aber diese Erfahrungen machen einen widerstandsfähiger, machen einen, ich glaube, widerstandsfähiger ist das richtige Wort und machen einen, die lassen einen den Glauben nicht verlieren, auch wenn die Dinge nicht so gut laufen. Und ich glaube, solche Erfahrungen sind noch einmal sind etwas so, so Wichtiges. Und in meiner Position jetzt als Coach wünsche ich mir nichts anderes für unsere Spieler. Es bringt ihnen nicht sonderlich viel, wenn ich über meine Erfahrungen spreche. Es ist für sie viel wichtiger, dass ich sie mit meinem Glauben vielleicht anstecke oder versuche anzustecken, damit sie überhaupt in die Position kommen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Weil nur so können sie sich weiterentwickeln, nur so können sie weiter lernen, was es schlussendlich braucht, dann am Ende Erfolg zu haben. Und das schaffen tut man sowieso nie alleine, sondern nur als Kollektiv. Und das sind Erfahrungen, denke ich, die von unschätzbarem Wert sind, nicht nur im Sport, sondern fürs Leben. Ich denke, das ist etwas, was uns Eishockey gelehrt hat, was viel weiter hinausgeht als nur die Linzer Geiss Arena, sondern das geht viel weiter als das, sondern das gilt fürs Leben. Das ist etwas, was ich meinen Kindern weitergeben will, weil hier spreche ich jetzt über Einstellung, hier spreche ich über Disziplin, hier spreche ich über noch einmal Widerstandsfähigkeit, was alles Werte sind im Leben, die heutzutage, wenn du mich jetzt persönlich fragst, leider am Schwinden sind. Die aber immer wertvoll sein werden. Immer. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrungen habe machen dürfen. Mit dieser tollen Mannschaft, mit dem Staff. Und blick jetzt natürlich, ohne viel über die Details sprechen zu können, blicke ich jetzt zurück auf etwas, was mich geprägt hat. Emotional, menschlich, in allen Belangen.
Gleich die perfekte Anschlussfrage dazu. Welchen Stellenwert hat so eine Serie in eurer Karriere? Ihr habt beide Meistertitel gefeiert, ihr habt beide Höhen und Tiefen erlebt. Wo rangiert so eine Serie in der eigenen Wahrnehmung?
Schwer jetzt dort irgendwann einen Rang dem Ganzen zu geben. Natürlich spricht man in erster Instanz über man spricht immer, wenn man zurückblickt auf seine Karriere und fragt dich jemand, was erinnerst dich natürlich gern zurück, dann sind es immer die Höhepunkte. Worüber man nicht oft genug spricht, sind die Tiefpunkte. Aber die Tiefpunkte sind die lehrreichsten Punkte. Und das wird zu oft außer Acht gelassen. Aber natürlich, die zwei Meistertitel, die wir hier haben feiern dürfen, war etwas Spezielles und etwas, worauf man sich immer gern zurückerinnert und worauf man gern zurückblickt. Nicht nur das Erlebnis oder die Erfahrung, sondern mit wem. Die Leute, die involviert waren in diesen ganzen Prozess und die Spieler, mit denen wir haben das erleben dürfen, macht diese Erlebnisse natürlich umso besonderer. Natürlich kommt diese Saison und diese Serie gegen Wien gleich mit da oben auf, sage ich, mit diesen Meistertiteln. Weil ich spreche es nochmal an. Das sind alles Höhepunkte irgendwo. Das sind positive Ereignisse, positive Erlebnisse, worüber nicht oft genug gesprochen wird, ist über die Niederlagen, die man zuerst erleiden muss oder die Rückschläge, die man zuerst erleiden muss oder erfahren muss, um überhaupt zuerst einmal in diese Position zu kommen, das zu einem Erfolgserlebnis machen zu können.
Bob, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich meine, alles, was der Phil sagt, ist absolut richtig. Ich möchte nur eins noch, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist, wir glauben sehr gerne an viele Sachen. Und wir geben die auch weiter. Aber es ist viel einfacher, seinen Glauben weiter zu behalten und vor allem den Glauben auch an andere weiterzugeben, wenn man es selber mal erlebt hat. Ja, also es gibt keinen Sportler auf der Welt, der dir sagen wird, na, Resweep geht nicht. Ja, weil es ist ja schon passiert. Aber wenn du das wirklich einmal erlebt hast und wenn du das wirklich einmal geschafft hast, das ist ja wie wenn ich 2-0, 5-0, 0-40 im Tennis hinten bin. Und ich drehe das Match. Wie oft wird das passieren? Aber vielleicht ist schon mal passiert und demjenigen, dem es passiert ist, der wird das Zeit seines Lebens nicht mehr verlieren, diesen Glauben. Der wird immer wissen, es egal, wie weit ich hinten bin, ich werde immer eine Chance haben. Und wir hatten diesen Glauben vorhin schon, nur das bestärkt dich einfach nur, weil du einmal wirklich auch dieses Wunder, wie wir es ja auch nennen, dieses Wunder von Linz vollbringen hast können und Teil dieses Wunders sein durftest, das stärkt diesen Glauben an alles ist möglich, wurscht, wie weit du hinten bist, immens.
Aber Abschlussfragen noch. Habt ihr danach, also die direkt geht natürlich direkt nur an den Phil, habt ihr danach noch einmal vergorenen Fisch gegessen?
Nein, nie wieder.
Hast du es vor, dass du es in der Kabine irgendwann einmal reinbringst?
Ich möchte es nicht ausschließen, ja, weil ich glaube, man sollte sich da immer die Türen offen halten. Aber ich denke, dass das was Besonderes war damals, was nicht geplant war. Und sowas kann man auch nicht planen, sowas muss passieren. Und das war von Maddie damals, das war eine authentische Geschichte von ihm. Und das hat damals passt. Und sowas jetzt erzwingen zu wollen oder einen Effekt jetzt erzwingen zu wollen, wäre nicht so authentisch oder nicht einmal nahezu so wirkungsvoll, wie es damals war. Und somit, glaube ich, wenn ich etwas bewirken will, muss ich wahrscheinlich mit meiner eigenen Idee kommen.
Ich stelle mir gerade vor, jeder hat daheim einen stinkenden Fisch liegen und hofft nur, dass wir irgendwo nochmal 3-0 hinten bist.
Aber wir haben eine Dosen gehabt, die ist ewig lang im Kühlschrank hinten gelegen, ja, und die hat keiner angerührt. Also es hat schon seinen Sinn gehabt. Da wollte jeder die Finger lassen davon.
Und abschließend noch, was war euer moralischer Wendepunkt in dieser Serie? War es Spiel 4?
Ich würde sagen, 3 Unterzahltore.
2 Tore von Michi Meier, mehr muss ich nicht sagen.
Ja, und das alles ist eine perfekte Überleitung. Das alles besprechen wir in der nächsten Episode, in der nächsten Folge mit Michael Meier, dem Doppeltorschützen. Und er hat bei einem Unterzahltor sogar Assist geleistet. Und natürlich Daniel Oberkofler, einem der Unterzahltorschützen. Euch beiden danke für eure Zeit. Danke für dieses launige Gespräch. Wie gesagt, übermorgen ist es soweit, dass die nächste Folge kommt mit Michi Meier und Daniel Oberkofler. Da besprechen wir Spiel 5 in Wien und alles, was dazugehört. Danke Ihnen fürs Zuhören. Danke an unseren Partner Liebest für die Unterstützung. Unseren Podcast finden Sie, das wissen Sie eh schon, auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mehr zum Thema Eishockey. Und zu den hoffentlich noch laufenden Playoffs. Wir nehmen ja im Vorhinein das Ganze auf. Lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie auf nachrichten.at/eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.
Dankeschön.
Tschüss.